Die Taufe Jesu durch Johannes geschah, um die Übertragung der Sünden der Welt zu empfangen. Matthäus, Kapitel 3, Verse 13 bis 17. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald von dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wie viel wissen wir über das Universum? Das Ausmaß des Universums, das wir gegenwärtig kennen, ist unermesslich groß. Wissenschaftler schätzen, dass es ein beobachtbares Universum mit einem Durchmesser von etwa 93 Milliarden Lichtjahren gibt. Dies ist ein Wert, der berechnet wird, indem man die maximale Entfernung, die das Licht seit dem Urknall, also seit etwa 13,8 Milliarden Jahren zurücklegen konnte, zusammen mit der Expansionsrate des Universums berücksichtigt. Berichten zufolge gibt es darin etwa 2 Billionen oder mehr Galaxien und eine weitaus größere Anzahl an Sternen. Nach dem aktuellen Standardmodell besteht das Universum zu etwa 5% aus gewöhnlicher Materie, zu 27% aus dunkler Materie und zu 68% aus dunkler Energie. Allerdings wurden dunkle Materie und dunkle Energie noch nicht direkt beobachtet, und ihre Existenz wird lediglich anhand indirekter Beweise wie der Schwerkraft und der Expansionsrate des Universums geschätzt. Durch die Beobachtung der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung, die sich etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall bildete, können wir den Zustand des frühen Universums zurückrechnen. Die Planck-Ära, die unmittelbar auf den Urknall folgte, bleibt jedoch weiterhin ein unbekanntes Gebiet. Dass wir das Universum immer tiefer verstehen, ist der Entwicklung der Beobachtungstechnologie zu verdanken. Durch das Hubble-Weltraumteleskop, das James-Webb-Weltraumteleskop und große bodengestützte Teleskope ist es uns möglich geworden, Galaxien in immer größeren Entfernungen und aus früheren Zeiten des Universums zu beobachten. Insbesondere das James-Webb-Weltraumteleskop hat Galaxien in 13 Milliarden Lichtjahren Entfernung beobachtet und revidiert damit Theorien über die Entstehung des frühen Universums. Konzentrierten sich die Beobachtungen in der Vergangenheit auf sichtbares Licht, so erfassen wir das Universum heute durch die Beobachtung von Radiowellen, Infrarotstrahlen, Röntgenstrahlen, Gravitationswellen und Neutrinos dreidimensional. Die Beobachtung von Gravitationswellen hat einen entscheidenden Durchbruch für das Verständnis extremer Phänomene wie die Verschmelzung von schwarzen Löchern und Neutronensternen ermöglicht. Zudem simulieren wir mit Hilfe von riesigen Supercomputern und künstlicher Intelligenz präzise die Bildung der großräumigen Struktur des Universums, die Entwicklung von Galaxien und die Verteilung der dunklen Materie. Indem wir Beobachtungsdaten mit theoretischen Modellen abgleichen, verfeinern wir so unser Verständnis des Universums. Dennoch bleiben viele Bereiche unbekannt. Dunkle Materie und dunkle Energie machen 99% der Masseenergie des Universums aus, aber wir kennen ihre wahre Natur nicht. Auch Aufgaben wie die Physik des frühen Universums und der Zeit unmittelbar nach dem Urknall, die Vereinigung von Gravitation und Quantenmechanik auf der Planck-Skala und die Verifizierung der Inflationstheorie bleiben ungelöst. Darüber hinaus wurden Theorien wie das Multiversum oder zusätzliche Dimensionen vorgeschlagen, aber ihre Verifizierung ist immer noch unmöglich oder extrem schwierig. Letztendlich zeichnet die Menschheit die Karte des Universums zwar immer detaillierter, doch das ist nicht mehr als die Erkundung der seichten Küstenlinien eines riesigen, unbekannten Meeres. Während sich Beobachtungstechnologie und Theorie weiterentwickeln, nimmt die Tiefe unseres Verständnisses für das Universum zu, aber gleichzeitig tauchen mehr Fragen und Geheimnisse auf. Auf dieselbe Weise ist das Wort vom Kreuz, das die Menschen seit alters her kennen, nur ein Teil des Evangeliums von Wasser und Geist. Wir werden erst dann erkennen können, dass dieses Evangelium zum vollkommenen Evangelium von Wasser und Geist wird, wenn das Wort hinzukommt, dass Jesus von Johannes getauft wurde, die Übertragung der Sünden der Welt empfing und die Sünden der Welt weggewaschen hat. Über das geozentrische Weltbild von Aristoteles und Ptolemäus und das heliozentrische Weltbild von Kopernikus. Das von Aristoteles und Ptolemäus dargelegte geozentrische Weltbild betrachtete die Erde als feststehend im Zentrum des Universums, um das die Sonne, der Mond, die Planeten und die Sterne in kreisförmigen Bahnen kreisten. Aristoteles erklärte, dass vollkommene und unveränderliche Himmelssphären die Erde umgäben, und Ptolemäus systematisierte diese Vorstellung mathematisch im Almagest. Um die als rückläufige Bewegung bekannte, komplexe Planetenbewegung zu erklären, führte er Epizyklen und Exzenter ein. Dieses Modell galt von der griechischen Antike bis zum Mittelalter für etwa 1400 Jahre als der Standard der westlichen Astronomie. Ein solches Weltbild bestärkte die Vorstellung und das religiöse Weltbild, dass der Mensch und die Erde im Zentrum des Universums stehen, und basierte auf der Prämisse eines harmonischen Universums, das aus vollkommenen Kreisbewegungen und unveränderlichen Himmelssphären besteht. Hingegen behauptete das heliozentrische Weltbild von Kopernikus, dass die Erde und die anderen Planeten um die Sonne kreisen. Er erklärte, dass die Erde ebenfalls rotiert und dass sich die Erde bewegt und nicht die Himmelssphäre. Dies legte er in seinem Werk über die Umschwünge der himmlischen Kreise 1543 systematisch dar. Das Phänomen der rückläufigen Planetenbewegung erklärte er ganz natürlich als eine scheinbare Erscheinung, die durch die unterschiedliche Umlaufgeschwindigkeit der Erde verursacht wird, und stellte ein einfacheres und harmonischeres System vor, das auf einer sonnenzentrierten Umlaufbahn beruht. Diese Innovation wurde durch die Verfeinerung von Beobachtungen und Berechnungen zum Ausgangspunkt der wissenschaftlichen Revolution, die zu Keplers Theorie der elliptischen Umlaufbahnen, Galileis Teleskopbeobachtungen und Newtons Gesetz der universellen Gravitation führte. Sie bewirkte einen Wahrnehmungswandel dahingehend, dass die Menschheit nicht im Zentrum des Universums steht, und übte damit einen großen Einfluss auf Philosophie, Theologie und die gesamte Wissenschaft aus. Im Gegensatz zum heliozentrischen Weltbild betrachtete das geozentrische Weltbild die Erde als fest im Zentrum des Universums verankert und benötigte komplexe Epizyklen und Exzenter, um die Bewegung der Planeten zu erklären, was ein anthropozentrisches und religiöses Weltbild bestärkte. Andererseits präsentierte das heliozentrische Weltbild ein vereinfachtes System, in dem die Erde rotiert und um die Sonne kreist, erklärte auf natürliche Weise das Phänomen der rückläufigen Bewegung und betonte Naturgesetze, die auf Beobachtung und mathematischen Beweisen basieren. Aufgrund dieser Unterschiede repräsentierte das geozentrische Weltbild die erdzentrierte Sicht des Universums, die von der Antike bis ins Mittelalter fortbestand, während das heliozentrische Weltbild diese umstürzte und die sonnenzentrierte Sicht des Universums etablierte, die zur Grundlage der modernen Wissenschaft wurde. Mit der Entwicklung der Weltraumforschung ist uns bewusst geworden, wie sehr unsere Gedanken uns täuschen können. Die Entwicklung der Wissenschaft hat die Grenzen des anthropozentrischen Denkens offenbart, an dem die Menschheit lange Zeit festgehalten hat. In der Antike und im Mittelalter glaubten die Menschen fest an die geozentrische Theorie, nach der die Erde der Mittelpunkt des Universums war. Doch durch die Forschungen von Kopernikus, Galileo, Kepler und Newton zeigte sich, dass das Planetensystem in Wirklichkeit die Sonne als Zentrum hat. Bis ins frühe 20. Jahrhundert ging man davon aus, dass sich das Sonnensystem nahe dem Zentrum der Galaxie befände. Heute aber wissen wir, dass sich das Sonnensystem nicht im Zentrum, sondern am Rande des Orionarms befindet. Mit anderen Worten hat sich bestätigt, dass das Sonnensystem viel weiter am Rande existiert, als die Menschen es sich einst vorstellten. Zudem dachte man früher, dass es im Universum nur eine einzige Galaxie gäbe. Inzwischen ist jedoch bekannt, dass mehr als 2 Billionen Galaxien existieren, und wir haben erkannt, dass die Stellung der Menschheit im Universum zunehmend unbedeutender wird. Auf diese Weise wurde mit dem Fortschritt der Wissenschaft auch das menschliche Denken fortlaufend revidiert. Während sich Technologien wie Teleskope, Satelliten und die Beobachtung von Gravitationswellen entwickeln, werden Modelle oder Theorien, die einst als richtig galten, im Rahmen eines breiteren Beobachtungsspektrums revidiert. Der Übergang von der Newtonschen Mechanik zur Relativitätstheorie ist hierfür ein bezeichnendes Beispiel. Je mehr neue Entdeckungen gemacht werden, desto deutlicher wird, dass es weitaus mehr gibt, was wir nicht wissen, als das, was wir bereits wissen. Unbekannte Bereiche wie die dunkle Materie, die dunkle Energie und die Planck-Ära sind Beispiele hierfür. Die Wissenschaft betont den Standpunkt, dass der Mensch ein Teil der Naturgesetze ist und nicht den Gedanken, dass er der Mittelpunkt oder der Zweck des Universums sei. Diese Veränderungen bedeuten nicht, dass früheres Wissen völlig falsch war, sondern zeigen vielmehr, dass es sich um einen Prozess der Verfeinerung handelt. Die Wissenschaft besitzt nicht von Anfang an die vollkommene Wahrheit, sondern ist ein Prozess, indem man sich ihr durch Beobachtung und Experimente schrittweise genauer annähert. Wir erkennen dadurch, dass frühere Theorien einfache Modelle waren, die nur unter bestimmten Bedingungen zutrafen. So funktioniert beispielsweise die klassische Mechanik Newtons bei geringen Geschwindigkeiten und schwacher Gravitation sehr gut, doch in Situationen mit starker Gravitation oder bei Geschwindigkeiten, die sich der Lichtgeschwindigkeit annähern, ist eine Korrektur durch die allgemeine Relativitätstheorie Einsteins erforderlich. Schlussendlich hat die Entwicklung der Weltraumforschung den Menschen dazu veranlasst, seine Position und seine Gedanken demütig neu zu bewerten. Dies hat gezeigt, dass das Wissen und das Weltbild der Vergangenheit nicht völlig falsch waren, sondern Erklärungen darstellten, die im Rahmen begrenzter Informationen entstanden sind. Und durch diesen Prozess ist die Menschheit zu einem tieferen und umfassenderen Verständnis gelangt. Während sich die Wissenschaft weiterentwickelt, erkennen wir, wie unvollkommen das menschliche Denken war und bestätigen zugleich, dass das menschliche Wissen immer breiter und verfeinerter wird. Nun müssen wir nicht nur das Blut Jesu am Kreuz verstehen können, sondern auch, dass Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm, indem er von Johannes getauft wurde. Das biblische Wissen, das sich seit dem Mittelalter angesammelt hat, ist bis heute stetig gewachsen. Jetzt ist die Zeit gekommen, die Worte der Bibel neu zu betrachten. Die Grundlage dafür ist Jesu Wort, dass man von Neuem aus Wasser und Geist geboren werden muss. Eine dieser Erkenntnisse ist, dass die Worte der Bibel nur dann verstanden werden können, wenn wir von der bestehenden Lehre, dass er uns allein durch das Blut des Kreuzes gerettet hat, zum Wort des Evangeliums von Wasser und Geist zurückkehren. Im Mittelalter wurde nur die lateinische Bibel verbreitet und die Laien konnten die Worte nicht direkt lesen. Infolgedessen glaubten die Menschen, hauptsächlich durch das im Jahr 325 nach Christus aufgestellte nizänische Glaubensbekenntnis, dass Jesus unser Erlöser wurde, indem er gekreuzigt wurde, sein Blut vergoss und von den Toten auferstand. Aus diesem Grund wurde die Auslegung des nikänischen Glaubensbekenntnisses, dass das Blut des Kreuzes für die Sünde sühnt, in der Kirchengeschichte der letzten 1700 Jahre ausschließlich betont und weitergegeben. Jetzt im 21. Jahrhundert haben wir jedoch entdeckt, wie Jesus zu unserem Erlöser wurde, der die Sünden wegnimmt. Er empfing die Taufe von Johannes, nahm dadurch die Sünden der Welt auf sich, wurde gekreuzigt, vergoss sein Blut und stand von den Toten auf. Die Menschen haben rund 1700 Jahre lang nur im Glauben an das nikänische Glaubensbekenntnis gelebt. Ich halte es jedoch für ein Glück, dass wir, die wir im 21. Jahrhundert leben, durch die Worte aus Matthäus Kapitel 3, Verse 13 bis 17 die Tatsache entdeckt haben und zu dem Glauben gekommen sind. Jesus nahm die Sünden der Welt auf sich, als er die Taufe durch Johannes empfing und wusch so unsere Sünden auf einmal weg. So wie die Menschen lange an das geozentrische Weltbild glaubten, bevor sie schließlich erkannten, dass das heliozentrische Weltbild, in dem die Sonne im Zentrum steht, das wahre Prinzip ist, so erkennen nun auch im Bereich des Glaubens immer mehr Menschen die Wahrheit des in der Bibel offenbarten Evangeliums des Wassers und des Geistes. Während sich das geistliche Verständnis vertieft und das Wesen des Evangeliums auf diese Weise offenbart wird, ist es wahrhaft erstaunlich, dass auf der ganzen Welt Menschen entstehen, die wahrhaft an Jesus Christus glauben und von Neuem geboren werden. Auch heute noch glauben viele Menschen nur an das nikänische Glaubensbekenntnis, aber in Wirklichkeit war es nicht der Glaube der Urkirche. Mit anderen Worten, es war nicht das Evangelium, an das die Christen der Urkirche glaubten, sondern ein Glaubensbekenntnis eines falschen Evangeliums, das von Politikern gemacht wurde. Das nikänische Glaubensbekenntnis war ein Glaubensbekenntnis einer weltlichen Religion, das vom römischen Kaiser fabriziert wurde, um seine eigenen politischen Zwecke zu erreichen. Der Kaiser strebte danach, die Einheit des Reiches im Namen der Religion zu erreichen. Infolgedessen verkündete er das nikänische Glaubensbekenntnis und etablierte eine der universellsten Religionen der Welt. Die Religion, die auf diese Weise entstand, ist die katholische Religion. Jedoch war diese katholische Religion die universellste Religion, die danach strebte, alle Religionen dieser Welt zu integrieren, ohne den Glauben der Christen der Urkirche zu erben. Einfach ausgedrückt, es war eine Religion für jedermann ohne besondere Merkmale. Könige, die weltliche Macht begehrten, haben schon immer neue Religionen geschaffen oder bestimmte Religionen genutzt, um ihre königliche Autorität zu stärken und ihre politischen Zwecke zu erreichen. Dies ist eine unveränderliche Tatsache, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Jedoch wurde die Welt nach der Reformation im 16. Jahrhundert, als die Bibel ins Deutsche übersetzt wurde, zu einem Ort, an dem jeder das Wort Gottes lesen konnte. Dies zum Anlass nehmend, begannen sich die Studien zum Urtext der Bibel sowie die Archäologie, die Textkritik, die Linguistik und die historische Kontextforschung aktiver zu entwickeln. Was war das Evangelium des Wassers und des Geistes, an das die frühen Christen im Neuen Testament glaubten? Das Wort des Evangeliums, an das die Christen der frühen Kirche glaubten, lautete wie folgt: Sie waren diejenigen, die an Jesus als ihren Erlöser glaubten, den Jesus, der die Taufe von Johannes empfing und dadurch die Sünden der Welt auf sich nahm, gekreuzigt wurde und von den Toten auferstand. Im Neuen Testament in Johannes Kapitel 3, Vers 5 heißt es: Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und in Matthäus Kapitel 3, Verse 13 bis 17 steht geschrieben, dass Jesus die Taufe von Johannes, dem Täufer, empfing und dadurch die Sünden der Welt auf sich nahm. Da Jesus die Taufe von Johannes empfing und die Sünden der Welt trug, war es angemessen, dass er gekreuzigt wurde, sein Blut vergoss und von den Toten auferstand, um unser Erlöser zu werden. Da Jesus durch die Taufe, die er von Johannes empfing, die Sünden der Welt ein für allemal auf sich genommen hatte, wollte er gekreuzigt werden, sein Blut vergießen, von den Toten auferstehen und so seinen Dienst vollenden. Mit anderen Worten, weil Jesus den Dienst vollbrachte, die Taufe von Johannes zu empfangen, konnte er durch den Dienst des Todes am Kreuz und der Auferstehung zum Erlöser der Sünder werden. Kein einziger Teil des Dienstes Jesu, das Ereignis, durch die Taufe von Johannes die Sünden der Welt auf sich zu nehmen und das Ereignis, am Kreuz Blut zu vergießen, war unwichtig. Der Dienst Jesu war absolut notwendig, um die Sünder von ihren Sünden zu erretten. Das Wort der Bibel zeigt uns deutlich die Wahrheit unserer Wiedergeburt. Sie besteht darin, dass Jesus die Taufe von Johannes empfing und die Sünden der Welt im Leib Jesu Christi trug. Deshalb war Jesus derjenige, der die Sünden der Welt trug, gekreuzigt wurde, das Gericht für alle Sünden empfing und den Dienst des Erlösers erfüllte. Jesus empfing die Taufe von Johannes, nahm an unserer Stelle am Kreuz das Gericht für alle Sünden der Menschheit auf sich und wurde so zum Erlöser derer, die jetzt glauben. Das Heilswerk, das Jesus auf dieser Erde vollbrachte, war gänzlich in seiner Taufe, dem Blut des Kreuzes, seinem Tod und seiner Auferstehung enthalten. Mit dem Eintritt ins 21. Jahrhundert haben wir den Kontext des Evangeliums des Wassers und des Geistes durch das Studium der biblischen Originalsprachen wie Hebräisch und Griechisch sowie durch die Erforschung historischer und kultureller Hintergründe und den Vergleich mit altorientalischer Literatur klarer erkannt. Deshalb müssen wir durch das gesamte Wort des Alten und Neuen Testaments die Begrenzung des nizänischen Glaubensbekenntnisses klar erkennen, aus der die Tatsache ausgeschlossen ist, dass Jesus die Taufe von Johannes empfing. Wir können erkennen, dass das Vergießen des Blutes Jesu am Kreuz allein nicht die Gesamtheit unserer Erlösung war. Die Aussage des Evangeliums des Wassers und des Geistes ist folgende. Weil Jesus die Taufe von Johannes empfing und die Sünden der Welt trug, konnte er gekreuzigt werden, sein Blut vergießen, von den Toten auferstehen und zum Erlöser werden, der die Sünden der Welt wegnahm. Deshalb müssen wir durch das Wort der Bibel die Tatsache kennen, dass Jesus die Taufe von Johannes empfing, die Sünden der Welt trug und sie wegwusch, und wir müssen aus dem Glauben an diese Tatsache leben. Von nun an müssen wir uns von dem nizänischen Glaubensbekenntnis lösen, das nur das Blut Jesu am Kreuz betont. Wir müssen von unseren Sünden reingewaschen werden, indem wir an Jesus glauben, der die Taufe von Johannes empfing und dadurch die Sünden der Welt auf sich nahm. Wir, die wir heute im 21. Jahrhundert leben, besitzen ein weitaus reicheres biblisches Wissen als die Menschen im Mittelalter. Und Gott hat seinen Dienern die Inspiration des Heiligen Geistes gegeben, damit sie das tiefe Wort der Wahrheit erkennen können, durch das wir aus Wasser und Geist wiedergeboren werden können. Jetzt müssen wir über das im Jahr 325 nach Christus aufgestellte nizänische Glaubensbekenntnis hinausgehen und zu denen werden, die die Gerechtigkeit der Taufe Jesu Christi erkennen und daran glauben, wodurch ihre Sünden abgewaschen werden. Dies ist der Segen des Glaubens, den Gott uns gegeben hat. Insbesondere müssen wir erkennen, dass das nizänische Glaubensbekenntnis, das nur das Blut Jesu am Kreuz betonte, vielmehr zu einem Stolperstein für diejenigen geworden ist, die an Jesus glauben, um die Wegnahme der Sünde zu empfangen. Das nizänische Glaubensbekenntnis hat die von der Bibel bezeugte Gerechtigkeit der Taufe Jesu Christi geschmälert und ist zu einem Hindernis geworden, das diese Kernwahrheit verdunkelt hat. Da heute viele Gläubige im Glauben an das nizänische Glaubensbekenntnis verharren, haben sie es versäumt, dem wahren Evangelium, durch das Jesus die Sünden der Menschheit abgewaschen hat, richtig zu begegnen, nämlich dem Evangelium des Wassers und des Geistes. Die Fälschung, die sich von dem in der Bibel offenbarten Evangelium des Wassers und des Geistes unterscheidet, ist genau der Glaube nur an das Kreuz Jesu, von dem das nizänische Glaubensbekenntnis spricht. In der heutigen Welt ist ein Evangelium des Kreuzes weit verbreitet, eine Fälschung, die sich vom Evangelium des Wassers und des Geistes unterscheidet. Jesus sagte: Wenn ein Mensch von Neuem geboren werden soll, muss er aus Wasser und Geist von Neuem geboren werden. Aber die Menschen glauben nur an Jesus, der als ihr Erlöser gekreuzigt wurde, was eine Fälschung und nicht das Wort des Evangeliums, des Wassers und des Geistes ist. Die Bibel führt uns zur Wahrheit des Evangeliums, des Wassers und des Geistes, durch das Jesus die Taufe von Johannes empfing, die Sünden der Welt auf sich nahm, gekreuzigt wurde, starb und wieder auferstand und uns dadurch die Wegnahme der Sünde gewährte. Derjenige, der diese Wahrheit erkennt, dass der Herr uns nun durch das Evangelium des Wassers und des Geistes von den Sünden der Welt errettet hat, ist derjenige, der fest am Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes festhält, das von der Bibel bezeugt wird. Deshalb müssen wir durch den Glauben an das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes, das der Herr uns allen gewährt hat, von Neuem geboren werden und zu denen werden, die von ihren Sünden errettet sind. Viele Menschen haben heutzutage ihr Glaubensleben auf der Grundlage des Glaubens an das nikänische Glaubensbekenntnis geführt. Infolgedessen sind diejenigen, die nur an das Kreuz Jesu als Erlösung glauben und versuchen, ihre Sünden durch Bußgebete selbst abzuwaschen, wann immer sie sündigen, zu Menschen geworden, die, da sie die Gerechtigkeit Jesu nicht kennen, den wahren Glauben nicht erreicht haben. Jedoch führt dieser Glaubensweg letztendlich zu endlosem Leiden unter der Sünde. Viele Menschen wiederholen, wann immer sie versuchen, ihre Sünden zu reinigen, immer wieder Bußgebete, werden dadurch erschöpft und entmutigt und geben schließlich ihr Glaubensleben auf. Deshalb kann das bloße Bekenntnis »Der Herr hat unsere Erlösung am Kreuz vollbracht« die Qual der Sünde im Herzen nicht vollständig auflösen und man verschwendet letztlich sein Leben in einer religiösen Praxis, deren Ende nicht absehbar ist. Nun müssen wir den Glauben haben, der unsere Sünden löst, indem wir unsere Sünden erkennen, umkehren und an die Tatsache glauben, dass Jesus die Taufe von Johannes empfing, die Sünden der Welt auf seinen Leib nahm und ans Kreuz ging. Ein solcher Glaube ist der Glaube, der dazu führt, aus Wasser und Geist von Neuem geboren zu werden. Das religiöse Leben, in dem man sich täglich abmüht, um Vergebung für seine Sünden zu erlangen, muss sich oft nicht anders angefühlt haben als der Glaube an einen Aberglauben. Haben Sie nicht auch selbst schon einen solchen Gedanken gehabt? In einer solchen Zeit hat Jesus Christus nun, im 21. Jahrhundert, vor ihnen diejenigen eingesetzt, die das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes bezeugen. Das von den Zeugen bezeugte Wort des Evangeliums ist in Matthäus Kapitel 3, Verse 13 bis 17 deutlich aufgezeichnet. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald von dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Warum ist den meisten christlichen Konfessionen von heute das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes unbekannt geworden? Wenn wir die Frage historisch betrachten, warum ist das Evangelium des Wassers und des Geistes aus den meisten heutigen Konfessionen verschwunden, können wir erkennen, dass dies nicht nur eine Frage lehrmäßiger Auseinandersetzungen ist, sondern ein sehr wichtiger historischer Prozess in der Kirchengeschichte, der zeigt, wie das Evangelium von der Taufe Jesu und dem Kreuz durch eine menschenzentrierte Theologie ersetzt worden ist. Dieser Prozess kann in 5 Phasen vom 1. Jahrhundert nach Christus bis zum 21. Jahrhundert untersucht werden. Erstens war die Ära der frühen Kirche eine Zeit, in der das Evangelium von der Taufe Jesu und dem Kreuz als eine Einheit verkündet wurde. Die Apostel bezeugten deutlich, dass Jesus von Johannes getauft wurde und dadurch die Sünden der Welt auf sich nahm. In Matthäus Kapitel 3, Vers 15 sagte Jesus: "Lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen." Und in Johannes Kapitel 1, Vers 29 wurde verkündet: "Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt." Auch rief Petrus in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 38 aus: "Tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden." Und bezeugte so das Evangelium der Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Die Taufe dieser Zeit war nicht nur ein bloßes Ritual, sondern ein Zeugnis des Glaubens an die Übertragung und Reinigung der Sünde, und das Evangelium des Wassers und des Geistes wurde in einer sehr reinen Form weitergegeben. Nachdem die Apostel jedoch die Welt verlassen hatten, organisierte sich die Kirche allmählich innerhalb des Römischen Reiches, und philosophische Auslegung sowie Mystik begannen einzudringen. Zur Zeit der Kirchenväter begannen Theologen wie Origenes und Clemens von der alexandrinischen Schule, beeinflusst von der griechischen Philosophie, insbesondere dem Platonismus, die tatsächliche Gegebenheit der Sündenübertragung in der Taufe in einen symbolischen Glauben zu verwandeln. Von dieser Zeit an gewann die lehrmäßige Auslegung Vorrang vor dem Glauben und das Evangelium wurde philosophisiert. Man begann, das Ereignis der Taufe Jesu nicht mehr als den Vorgang zu bezeichnen, bei dem alle Sünden der Menschheit übertragen wurden, sondern lediglich als ein Beispiel für Demut. Das Konzil von Nicäa im Jahr 325 nach Christus war der entscheidende Punkt, an dem das Evangelium der Taufe Jesu offiziell aus der Lehre entfernt wurde. Als Kaiser Konstantin das Christentum in die Religion des Römischen Reiches eingliederte und es zur Staatsreligion erhob, legte das daraus resultierende nizänische Glaubensbekenntnis zwar die theologische Definition fest, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, aber es enthielt nicht die Wahrheit, dass Jesus von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt auf sich nahm und sie wegwusch. Der Prozess der Erlösung wurde von einer Kontinuität von der Taufe zum Kreuz und vom Kreuz zur Auferstehung in einen Prozess von der Menschwerdung zum Kreuz und vom Kreuz zur Auferstehung geändert. Infolgedessen wurde das Evangelium des Wassers und des Geistes durch eine auf menschlicher Logik zentrierte Trinitätslehre ersetzt, und das Evangelium des Wassers und des Geistes verschwand daraufhin aus der Geschichte, wobei nur ein auf das Kreuz zentrierter Glaube zurückblieb. Als das Mittelalter begann, wurden die katholischen Glaubenslehren institutionalisiert und der auf die 7 Sakramente ausgerichtete Glaube wurde formalisiert. Die römisch-katholische Kirche, basierend auf dem nikänischen Glaubensbekenntnis, etablierte das System der 7 Sakramente, doch die Taufe wurde von einem Dienst, der die Sünden abwusch, in ein symbolisches Zeichen der Wegnahme der Sünde umgewandelt, und so verschwand das Evangelium der Taufe, in dem die Sünde tatsächlich übertragen wurde, von dieser Erde. Als danach das von einem katholischen Priester gespendete Sakrament der Taufe als der Weg zur Erlösung institutionalisiert wurde, wurde die Autorität der Kirche absolut und setzte sich über den persönlichen Glauben des Gläubigen hinweg. Daher verschwand die evangelische Wahrheit, dass man durch den Glauben an das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes sündlos wird, und an ihrer Stelle fasste ein formalistischer Glaube Fuß, der besagte, dass die Erlösung durch die katholischen Sakramente der Taufe, der Buße und der Teilnahme an der Messe erlangt wird. Nach der Reformation versuchten Reformatoren wie Martin Luther und Johannes Calvin durch die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben gerettet zu werden, aber sie sahen das Ereignis, bei dem Jesus von Johannes die Taufe empfing, nicht als den Kern der Erlösung an. Luther interpretierte das im Katholizismus erwähnte Sakrament der Taufe als ein Zeichen des Glaubens und Calvin definierte es lediglich als ein Zeichen des Bundes. Infolgedessen wurde das Blut des Kreuzes betont, aber die Tatsache, dass die Sünden der Welt auf Jesus übertragen wurden, als er von Johannes getauft wurde, wurde nicht verkündet. Vom 19. bis zum 21. Jahrhundert entstanden Evangelikalismus, Pfingstbewegung und charismatische Bewegungen, die die Erfahrung des Heiligen Geistes betonten, aber die eigentliche Wahrheit des Evangeliums des Wassers und des Geistes blieb vor ihren Augen immer noch verborgen. Fasst man all diese Prozesse zusammen, so hatte die Urkirche das Evangelium der Taufe und des Kreuzes als eins vereint, doch als während der patristischen Ära die philosophische Interpretation Einzug hielt, wurde das Evangelium symbolisiert. Und auf dem Konzil von Nicäa wurde das Evangelium der Taufe lehrmäßig beseitigt. Im Mittelalter fasste aufgrund der Institutionalisierung der Kirche und der Etablierung der sieben Sakramente ein formaler Sakramentalismus Fuß, und nach der Reformation wurde zwar die Wiederherstellung des Glaubens versucht, aber das Konzept der Übertragung durch die Taufe fehlte weiterhin, was sich bis heute fortsetzt. Daher hat die globale Christenheit, da sie die Wahrheit nicht kennt, dass Jesus von Johannes getauft wurde und die Sünden der Welt auf sich nahm, um sie abzuwaschen, schließlich nur den gekreuzigten Jesus betont und ist zu einer weltlichen Religion verkommen. Letztendlich wurde das Evangelium des Wassers und des Geistes zum verlorenen Evangelium. Jedoch muss dieses Evangelium zurückgefordert und als das Evangelium der Erlösung wiederhergestellt werden. Nur diejenigen, die glauben, dass die Sünde durch die Taufe auf Jesus übertragen wurde, dass die Sünde am Kreuz gerichtet wurde und dass durch die Auferstehung neues Leben geschenkt wurde, können wahrhaftig in das Reich Gottes eingehen. Daher sind wir zu denen geworden, die die Verantwortung tragen, das Evangeliumswort vom Wasser und vom Geist der Urkirche zurückzufordern, indem wir glauben, dass die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, um die Sünden der Welt zu tragen, die Sünden der Sünder abgewaschen hat. Die Erlösung von der Sünde, von der im Alten und Neuen Testament gesprochen wird, wurde nicht allein am Kreuz vollbracht. Es verkündet, dass aufgrund des Dienstes Jesu, als er von Johannes getauft wurde, unsere Sünden auf den Leib Jesu Christi übertragen und abgewaschen werden konnten. Das heißt, diese Evangeliumsbotschaft bedeutet, dass Jesus die Sünden der Welt auf seinen Leib nahm, indem er von Johannes getauft wurde und deshalb ans Kreuz ging, um genagelt zu werden, und von den Toten auferstand und nun unser Erlöser geworden ist. Die Reihe der Ereignisse, dass Jesus die Sünden der Welt auf sich nahm, als er von Johannes getauft wurde, ans Kreuz genagelt wurde und von den Toten auferstand, war ein einziger, zusammenhängender Prozess der Erlösung. All diese Ereignisse waren das Wort des Evangeliums vom Wasser und vom Geist, das in Gottes Plan war, und das Wort des Evangeliums der Wahrheit, das uns von Neuem geboren werden lässt. Die Tatsache, dass die Sünden der Welt auf seinen Leib übertragen wurden, als Jesus von Johannes getauft wurde, ist nun für uns zum Segen der wahren Erlösung geworden. So betrachtet war das Evangelium vom Wasser und vom Geist ein viel vollständigeres und ganzheitlicheres Wort des Evangeliums als das Evangelium des nikänischen Glaubensbekenntnisses, das besagt, dass die Erlösung nur durch das Blut des Kreuzes erlangt wird. Der Herr ist derjenige, der uns durch das Evangelium vom Wasser und vom Geist die Wegnahme der Sünde und die Gabe des Heiligen Geistes gegeben hat. Dies wird durch die Worte aus Johannes Kapitel 3, Vers 5 und Matthäus Kapitel 3, Verse 13 bis 17 klar und deutlich bezeugt. Heute haben wir ein Umfeld, das es uns ermöglicht, die Sprache, den Hintergrund und den Kontext der Bibel weitaus besser zu studieren als vor der Zeit, als das nizänische Glaubensbekenntnis verfasst wurde. Auf der Grundlage dieses Wissens können wir erlöst werden, indem wir dem Herrn begegnen, der nicht nur sein Blut am Kreuz vergoss, sondern der auch die Sünden der Welt durch den Dienst seiner Taufe durch Johannes auf sich nahm, gekreuzigt wurde, sein Blut vergoss und von den Toten auferstand. Wenn wir an das Wort des Evangeliums vom Wasser und vom Geist glauben, können wir einen festeren Glauben daran haben, von all unseren Sünden befreit zu sein. Sollten wir uns dann nicht vom Glauben des nikänischen Glaubensbekenntnisses abwenden und zurückkehren, um wieder an das Wasser und den Geist zu glauben? Das nizänische Glaubensbekenntnis wurde im Jahr 325 nach Christus auf dem Konzil festgelegt, das vom römischen Kaiser Konstantin einberufen wurde. Dabei widerlegten sie die Behauptungen der Arianer und definierten Jesus als wahren Gott und wahren Menschen. Zudem wurde die Lehre von der Dreifaltigkeit etabliert. Jedoch versäumte dieses Glaubensbekenntnis, die Wahrheit des Wortes aufzunehmen, dass Jesus von Johannes getauft wurde und dadurch die Sünden der Welt auf sich nahm und wegwusch. Als die katholische Religion als Staatsreligion des Römischen Reiches anerkannt wurde, strebte man danach, die universellste Form der Religion zu schaffen, um Konflikte und Streitigkeiten mit anderen Religionen zu vermeiden. Infolgedessen wurden allein das Kreuz und die Auferstehung Jesu betont, als wären sie die Gesamtheit der Erlösung. Und die Wahrheit des Evangeliums, dass Jesus von Johannes getauft wurde und dadurch unsere Sünden auf sich nahm und wegwusch, wurde nicht in ihren Herzen angenommen, und sie wurden zu denen, die sie ausschlossen. Auf diese Weise wurde die Wahrheit des Evangeliums, dass Jesus von Johannes getauft wurde und persönlich die Sünden der Welt trug, vollständig aus dem nizänischen Glaubensbekenntnis ausgeschlossen. Da dieses Glaubensbekenntnis im Jahr 325 nach Christus verfasst wurde, ist die Wahrheit des Evangeliums, dass Jesus von Johannes getauft wurde und die Sünden der Welt wegwusch, seit rund 1700 Jahren bis heute aus dem Glaubensbekenntnis ausgeschlossen geblieben. Sie wurden zu denen, die 1700 Jahre lang das Wort des Evangeliums von der Taufe aus dem nizänischen Glaubensbekenntnis ausschlossen, damit diejenigen, die an Jesus glaubten, es nicht erkennen würden. Ob sie es nun wissentlich oder unwissentlich taten, vom Standpunkt des Glaubens an die Wahrheit des Wortes aus betrachtet, dass Jesus von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt auf sich nahm und sie ein für allemal wegwusch, kann dies nicht anders als eine wahrhaft bedauerliche Angelegenheit sein. Vom Jahr 325 nach Christus bis heute, dem Jahr 2025, haben diejenigen, die an das nikänische Glaubensbekenntnis geglaubt haben, ganze 1700 Jahre durchlebt, ohne die Wahrheit des Wortes des Evangeliums zu kennen, dass Jesus von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt auf sich nahm und sie wegwusch. Bis heute muss man diejenigen, die an das Wort des Evangeliums vom Wasser und vom Geist, welches die Gerechtigkeit Jesu ist, glauben wollten, so betrachten, dass sie 1700 Jahre lang durch die Hand derer, die das nikänische Glaubensbekenntnis schufen, Schaden erlitten haben. Deshalb müssen wir uns auch jetzt noch vom Glauben an das nikänische Glaubensbekenntnis abwenden und zu denen werden, die danken, indem wir die Wegnahme der Sünde durch den Glauben an das Wort des Evangeliums vom Wasser und vom Geist empfangen. Von nun an müssen diejenigen, die an Jesus glauben möchten, den Glauben wiedererlangen, dass Jesus von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt empfing, gekreuzigt wurde, starb und wieder auferstand und unser Erlöser geworden ist. Diejenigen, die heute nur an das Kreuz Jesu glauben, bleiben Menschen, die noch Sünde haben, weil sie nur an ihrem religiösen Glauben festhalten, ohne das Evangelium der Wahrheit zu kennen. Jetzt müssen wir zu denen werden, die den Glauben wiedererlangen, dass unser Herr Jesus Christus, der von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt ein für allemal auf sich nahm und gekreuzigt wurde, der wahre Erlöser der Sünder geworden ist. Diejenigen, die sich in ihren Herzen die Wegnahme der Sünde wünschen, müssen von nun an fest an dem Glauben festhalten, dass der Herr von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt empfing und gekreuzigt wurde, um den Preis der Sünde zu bezahlen und unser Erlöser wurde. Leben Sie aus einem Glauben, der schneeweiß gewaschen wurde, indem Sie glauben, dass Jesus die Sünden Ihres Herzens durch die Taufe, die er von Johannes empfing, auf sich genommen hat? Leben Sie als ein Volk Gottes ohne Sünde in Ihren Herzen? Oder leben Sie, obwohl Sie an Jesus als Ihren Erlöser glauben, immer noch in Ihrem Herzen an die Sünde gebunden? Sind Sie diejenigen, die danach streben, Ihre Sünden durch Bußgebete wegzuwaschen? Haben Sie jemals die Wegnahme der Sünde empfangen, indem Sie an die Wahrheit geglaubt haben, dass der Herr die Taufe von Johannes empfing, die Sünden der Welt, die in Ihrem Herzen waren, auf sich nahm und sie trug? Wenn das nicht der Fall ist, dann führen Sie immer noch ein religiöses Leben als jemand, der an das nikänische Glaubensbekenntnis glaubt und sind ihm noch nicht entkommen. Vielleicht haben Sie bis jetzt noch nie richtig gehört, dass Jesus durch das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes die Sünden der Welt vollständig weggenommen hat. Wenn dem so ist, dann hoffe ich, dass Sie auch jetzt noch umkehren, das Predigtheft von Pastor Paul C. Jong mit dem Titel »Sind Sie wirklich aus Wasser und Geist von Neuem geboren worden?« neue, überarbeitete Auflage lesen und zu denen werden, die die Wegnahme der Sünde empfangen haben. Sie sind diejenigen, die an das nikänische Glaubensbekenntnis geglaubt haben, und deshalb sind Sie diejenigen, die das Evangelium des Wassers und des Geistes brauchen. Für diejenigen, die das Bedürfnis verspüren, dass ihre Seelen von der Sünde gerettet werden, ist es notwendig zu lernen und zu glauben, warum die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, notwendig war. Es ist klar, dass das nikänische Glaubensbekenntnis, das wir bis jetzt kannten, die Tatsache ausgeschlossen hat, dass Jesus die Taufe von Johannes empfing und die Sünden der Welt auf sich nahm. Wir müssen wissen, dass es wahr ist, dass die Sünden in unseren Herzen nicht gelöst worden sind, weil wir bis jetzt an Jesus geglaubt haben, ohne das Evangelium des Wassers und des Geistes zu kennen. Deshalb müssen wir Jesus Christus, der von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt auf sich nahm, gekreuzigt wurde, starb und wieder auferstand, als unseren Retter annehmen und an ihn glauben. Nur dann können wir zu denen werden, die wiedergeboren sind. Nur dann können wir zu denen werden, die vollkommene Erlösung von unseren Sünden empfangen. Dies ist keine einfache theologische Debatte. Ihr Zweck ist es, den wahren Glauben an die Erlösung wiederherzustellen, indem man an das Wort des Evangeliums des Wassers und des Geistes glaubt, das im nizänischen Glaubensbekenntnis ausgelassen wurde. Die Worte des Neuen Testaments in Matthäus Kapitel 3, Verse 13 bis 17 zeigen den Dienst Jesu, bei dem er die Taufe von Johannes empfing und dadurch die Sünden der Welt auf sich nahm. Die Worte des Alten Testaments aus Maleachi, Kapitel 4, Vers 5. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, beziehen sich im Neuen Testament in Matthäus, Kapitel 3, Vers 15 auf Johannes den Täufer. Dies sind die von Jesus gesprochenen Worte. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reiche der Himmel Gewalt angetan, und Gewalttuende reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elias, der kommen soll. Matthäus, Kapitel 11, Verse 12 bis 14. Der Dienst, bei dem Jesus von Johannes getauft wurde und die Sünden der Welt in seinen Körper aufnahm, war kein einfaches Taufritual, sondern ein Dienst, um alle Sünden der Menschheit auf Jesus zu übertragen. Jetzt müssen wir Frieden in unseren Herzen genießen, indem wir an das Wort des Evangeliums, des Wassers und des Geistes glauben, in dem Jesus von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt auf sich nahm und unsere Sünden abwusch. Mit anderen Worten, wir müssen uns daran erinnern, dass wir durch den Glauben an dieses Wort der Wahrheit den Glauben der Wiedergeburt haben müssen. Und vor dem Wort des Evangeliums, des Wassers und des Geistes, das uns wiedergeboren hat, müssen wir den Rest unseres Lebens in Dankbarkeit im Glauben leben. Johannes der Täufer taufte die Menschen im Jordan und er war auch derjenige, der Jesus taufte. Lass es jetzt so sein, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Diese von Jesus gesprochenen Worte bezeugen die Tatsache, dass Jesus von Johannes getauft wurde und dadurch die Sünden der Welt auf sich nahm. Matthäus Kapitel 3, Verse 15 bis 16. Die alle Gerechtigkeit, von der hier die Rede ist, war das Wort der Wahrheit, dass Jesus von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt auf sich nahm und sie ein für allemal abwusch. Im Alten Testament war die Handauflegung der Akt, bei dem die Sünden des Sünders auf das Opfertier übertragen wurden. Auf die gleiche Weise war die Taufe Jesu durch Johannes die Übertragung aller Sünden der Menschheit auf Jesus. Der Dienst der Taufe Jesu war das Ereignis, das die Wahrheit der Erfüllung des in Levitikus verheißenen Wortes aufzeigte. Nämlich das prophetische Wort, das durch die Handauflegung die Sünden des Volkes auf Jesus übertragen würden. Levitikus, Kapitel 1 bis 7. Weil Jesus von Johannes getauft wurde und die Sünden der Welt auf sich nahm, ging er ans Kreuz, wurde angenagelt, starb und stand von den Toten wieder auf, um diejenigen zu retten, die glauben. Diese Wahrheit war das Werk der Erlösung, bei dem Jesus, indem er von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt trug und abwusch. Und Jesus war derjenige, der dem Auftrag gehorchte, den Heilsplan, den Gott der Vater vorbereitet hatte, tatsächlich zu erfüllen. Sofort nachdem Jesus getauft war, öffneten sich die Himmel, der Heilige Geist kam auf ihn herab und die Stimme Gottes war zu hören. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Matthäus, Kapitel 3, Vers 17. Diese Worte waren die Worte Gottes des Vaters selbst, die bestätigten, dass sein Sohn, Jesus Christus, der von Johannes getauft wurde und die Sünden der Welt trug, das Lamm Gottes war, das die Sünde der Welt wegnimmt und das gehorchte, um den Willen Gottes zu erfüllen. Deshalb war die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, nicht ein einfaches Ritual, sondern ein Werk der Erlösung, das seinen Gehorsam offenbarte, den Willen Gottes des Vaters zu erfüllen. Mit anderen Worten, die Taufe Jesu durch Johannes war der Dienst, in dem er dem Heilsplan Gottes gehorchte, indem er die Sünden der Menschheit in seinem eigenen Körper trug und abwusch, und sie zeigte uns den Prozess, durch den das Wort des Evangeliums, des Wassers und des Geistes, die Wahrheit, erfüllt wird. Ich hoffe, dass ihr alle an dieses Wort glaubt und den Segen der Wegnahme der Sünde empfangt. Matthäus, Kapitel 3, Verse 13 bis 17. Wie haben Sie bisher über die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, nachgedacht und sie verstanden? Haben Sie vielleicht gedacht, dass Jesus von Johannes getauft wurde, nur um Demut zu zeigen? Sie wussten wahrscheinlich nicht, dass die Schriften des Alten und Neuen Testaments sagen, dass die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, das Werk war, durch das er die Sünden der Welt auf sich nahm und abwusch. Der Grund, warum sie diese Tatsache nicht kannten, liegt darin, dass sie lange Zeit im Glauben des nicänischen Glaubensbekenntnisses geblieben sind und infolgedessen nicht erkannt haben, welch wichtige Wahrheit die Taufe Jesu ist. Deshalb müssen wir uns die folgenden Fragen stellen. Habe ich jemals tiefgründig darüber nachgedacht, dass all meine Sünden auf Jesus übertragen wurden, als er von Johannes getauft wurde? Habe ich jemals das Wort gehört, dass meine Sünden auf den Leib Jesu übergingen? Habe ich wirklich geglaubt, dass Jesus von Johannes getauft wurde, dadurch die Sünden der Welt auf sich nahm und deswegen ans Kreuz ging? Habe ich jemals an das Evangelium des Wassers und des Geistes geglaubt? Die Antworten auf diese Fragen helfen uns sehr, fester an das Wort des Evangeliums vom Wasser und vom Geist zu glauben, das Jesus uns gegeben hat. Weil Jesus von Johannes getauft wurde und dadurch die Sünden der Welt auf seinen Leib nahm, wurden sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung zu einem einzigen, vollständigen Heilswerk, das niemals getrennt werden kann. Dies ist eine für immer unveränderliche Wahrheit. Die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, war kein einfaches religiöses Ritual, sondern das Werk, durch das er die Sünden der Menschheit ein für allemal auf seinen Leib nahm. Jesus Christus wurde von Johannes getauft, um ihre und meine Sünden, die Sünden der Welt, zu tragen. Und es geschah, um alle Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Deshalb müssen wir erkennen und glauben, dass die Taufe, das Kreuz und die Auferstehung Jesu das Wort der Wahrheit sind, das jetzt unsere Erlösung von unseren Sünden bewirkt und zu Gottes Volk werden, das durch den Glauben die Wegnahme der Sünde empfängt. Dass Jesus von Johannes getauft und gekreuzigt wurde, ist zum Wort des Evangeliums der Wahrheit geworden, das uns aus Wasser und Geist von Neuem geboren werden lässt. Die Tatsache, dass Jesus von Johannes getauft, ans Kreuz genagelt wurde und von den Toten auferstand, ist das Evangelium der Wahrheit, das uns, die wir an Jesus glauben, wahre Erlösung bringt. Geliebte Heilige, nehmt die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, und das Blut des Kreuzes in eure Herzen auf. Dann werden eure Sünden abgewaschen, und in genau dem Augenblick, in dem ihr glaubt, werdet ihr nicht länger als Sünder, sondern als einer, der gerecht geworden ist, vor Gott stehen. Dieser Glaube wird zum Evangeliumswort der Wiedergeburt, das ihr braucht. Es scheint, dass die Zeit gekommen ist, eine Reformation des Glaubens zu vollziehen, die darin besteht, an das Wort des Evangeliums vom Wasser und vom Geist zu glauben. Die Reformation fand im 16. Jahrhundert statt und einige von ihnen setzten auf den neuen Kontinent, Amerika, über, um ihre Glaubenswelt zu entfalten. Jedoch erkennen wir, dass der Traum, den sie hegten, nicht mehr als eine Hoffnung war. Sie fassten den Entschluss, gemäß dem Wort Gottes zu leben, mit dem Glauben, wohin auch immer das Wort Gottes geht, dorthin werden wir gehen und wo es anhält, werden wir anhalten. Doch tief in ihren Herzen blieb der Einfluss des nizänischen Glaubensbekenntnisses bestehen. Letztendlich, obwohl sie sich äußerlich von den Formen des Katholizismus lösten, blieb die Kernlehre des katholischen Glaubens, der Glaube allein an das Blut des Kreuzes, dennoch im Zentrum ihrer Herzen. Sie lebten in dem Glauben, dass sie errettet würden, wenn sie nur an das nikänische Glaubensbekenntnis glaubten. Das liegt daran, dass sie bereits zu denen geworden waren, die das vom Katholizismus geschaffene nizänische Glaubensbekenntnis so akzeptierten, wie es war. Sie verharrten in dem Glauben an das Evangelium, dass Jesus sein Blut am Kreuz vergoss, genauso wie es im nikänischen Glaubensbekenntnis geschrieben steht. Darüber hinaus blieben auch viele Theologen, einschließlich Calvin, Luther und Zwingli, die repräsentativen Theologen des Christentums, letztendlich ebenfalls im Glaubenssystem des nizänischen Glaubensbekenntnisses verhaftet. Als Beispiel nutzte der Katholizismus das Sakrament der Beichte als Mittel, um die Sünden seiner Gläubigen abzuwaschen. In ähnlicher Weise hat das heutige Christentum die Lehre vom Bußgebet etabliert, die lehrt, dass eine Person, wenn sie sündigt, die Sünde durch ein Bußgebet abwaschen muss. Den Menschen wurde gelehrt, dass sie auf diese Weise glauben müssen und sie folgen dem bis heute. Aber wissen viele Menschen, dass die Lehre vom Bußgebet und die Lehre der Beichte im Wesentlichen dasselbe sind? Nicht nur das, sondern die katholische Kirche hat eine Lehre aufgestellt, die besagt, dass die Erbsünde weggenommen wird, wenn man das Sakrament der Eucharistie empfängt. Ebenso hat das Christentum gelehrt, dass die Erbsünde weggenommen wird, wenn man getauft wird, und dass die persönlichen Sünden abgewaschen werden, wenn man Bußgebete darbringt. Daher kann man sagen, dass heute der Glaube der katholischen Religion und jener der reformierten Kirchen zu etwa 80-90% gleich sind. In einem solchen Zustand würde keine Veränderung stattfinden, selbst wenn eine weitere Reformation stattfinden würde. Deshalb ist das, was wir in unseren Herzen brauchen, der Glaube an das Wort der Wahrheit, dass Jesus von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt auf sich nahm und sie abwusch. Worüber wir tief nachdenken müssen, ist, dass wir nun zu denen werden müssen, die an das wahre Wort des Evangeliums vom Wasser und vom Geist glauben und in die Arme Jesu zurückkehren. Was sollen wir also tun? Wir müssen zum Herrn zurückkehren, der, indem er von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt auf sich nahm und abwusch, und der, indem er sein Blut am Kreuz vergoss, den Preis für unsere Sünden vollständig bezahlte und uns errettete. Jedoch ist es zweifelhaft, ob die heutigen christlichen Leiter ihre wohlerworbenen Rechte wirklich ablegen werden. Es ist keine leichte Sache für die heutigen Christen und Leiter, zu Jesus zurückzukehren. Was wir jetzt als das Wichtigste festhalten müssen, ist die Tatsache, dass jeder Einzelne zu Jesus zurückkehren muss, indem er an das Wort des Evangeliums vom Wasser und vom Geist glaubt. Wir müssen diese Wahrheit glauben, dass Jesus von Johannes getauft wurde und dadurch die Sünden der Welt auf sich nahm und abwusch und, bei uns selbst beginnend, eine Reformation des Glaubens herbeiführen. Heutige Christen dürfen nicht länger im Glauben verharren, nur an das Blut des Kreuzes zu glauben. Von nun an müssen wir an das Werk glauben, durch das Jesus von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt auf sich nahm, unsere Sünden abwusch und am Kreuz das Gericht für unsere Sünden empfing. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass diese beiden Religionen, das Christentum und der Katholizismus, eine Reformation des Glaubens durchlaufen. Nur dann können wir zu denen werden, die von der Sünde errettet sind. Außerdem müssen unsere Seelen die Wegnahme der Sünde empfangen, um an der Herrlichkeit Gottes teilzuhaben. Deshalb müssen wir an der Reformation des Glaubens teilnehmen, indem wir an das Evangelium vom Wasser und vom Geist glauben. Jesus wurde von Johannes getauft und nahm dadurch die Sünden der Welt auf seinen Leib und wusch sie ab. Und indem er ans Kreuz genagelt wurde und sein Blut vergoss, ist er nun unser Erretter geworden. Wir müssen an diesem Glauben festhalten und zu denen werden, die die Reformation des Glaubens durchführen. In dieser Zeit gießt Gott Glauben und Kraft über uns aus, die wir an das Evangelium vom Wasser und vom Geist glauben, damit wir eine Bewegung zur Reformation des Glaubens erwecken. Jesus Christus erweckt dich und mich zu Reformatoren des Glaubens in diesem letzten Zeitalter. Gott wird mit denen zusammenwirken, die wiedergeboren worden sind, bis zu dem Tag, an dem sein Wille auf der ganzen Welt erfüllt ist. Heute erlebt die ganze Welt viele Schwierigkeiten, sowohl geistlich als auch körperlich. Da wir in einer solchen Zeit leben, müssen wir umso mehr den Rest unseres Lebens als diejenigen leben, die eine Reformation des Glaubens herbeiführen, indem wir an das Wort des Evangeliums vom Wasser und vom Geist glauben und dem Herrn begegnen. Kürzlich haben viele Pastoren und Gläubige aus verschiedenen Ländern berichtet, dass sie an das Evangelium vom Wasser und vom Geist geglaubt, die Wegnahme der Sünde in ihren Herzen empfangen haben und verwandelt worden sind, und wir können nicht anders als Gott dafür Dank und Ehre zu geben. Wir danken Gott noch mehr dafür, dass sich unzählige Menschen auf der ganzen Welt nach diesem Wort des Evangeliums vom Wasser und vom Geist sehnen. Außerdem laden heutzutage viele Menschen unsere Predigtbücher als E-Books, Hörbücher und kombinierte Ausgaben herunter. Wir sind in diesem Zeitalter zu Reformatoren des Glaubens geworden, die das Evangelium vom Wasser und vom Geist predigen, das dem Herrn gefällt. Wenn du im Herzen an das Wort des Evangeliums vom Wasser und vom Geist glaubst, wirst du erfahren, dass die ewige Wegnahme der Sünde in deinem Herzen vollbracht ist. Wir können die Wegnahme der Sünde empfangen, indem wir glauben, dass Jesus von Johannes getauft wurde und dadurch die Sünden der Welt auf sich nahm und unser Sühneopfer wurde, indem er ans Kreuz genagelt wurde und sein Blut vergoss. Gott möchte, dass wir leben, indem wir den Glauben, durch den wir die Wegnahme der Sünde empfangen haben, also das Wort des Evangeliums vom Wasser und vom Geist, zur Nahrung für unsere Geister machen. Der Glaube, der Gott gefällt, ist der Glaube derer, die genau in diesem Augenblick die Wegnahme der Sünde empfangen haben, indem sie an das Evangelium vom Wasser und vom Geist glauben. Im Wort des Evangeliums vom Wasser und vom Geist ist der Glaube enthalten, dass Jesus durch die Taufe, die er von Johannes empfing, und das Opferblut, das er am Kreuz vergoss, unsere Sünden weggenommen hat. Wir müssen zu denen werden, die die Wegnahme der Sünde empfangen haben, indem wir an das wahre Wort der Errettung glauben, dieses Evangelium, das Gott gefällt. Andererseits müssen diejenigen, die immer noch Sünde in ihren Herzen haben, aber denken, dass sie in Zukunft geheiligt werden, wissen, dass Gott kein Gefallen an ihnen hat. Deshalb müssen wir an das Evangelium vom Wasser und vom Geist in unseren Herzen glauben, die Gerechtigkeit Gottes in unsere Seelen einprägen und den Glauben haben, der Gott gefällt. Nun müssen wir uns alle selbst prüfen, ob wir mit dem Glauben an das Evangelium vom Wasser und vom Geist leben, der Gott gefällt. Wir dürfen nicht als Menschen verharren, die nur eifrig an religiöse Lehren wie das nikänische Glaubensbekenntnis glauben. Wir müssen als diejenigen leben, die errettet worden sind, indem wir an das Evangelium vom Wasser und vom Geist glauben, das Gott uns gegeben hat. Wir müssen noch einmal tief darüber nachdenken, ob wir in unseren Herzen wirklich glauben, dass Jesus von Johannes getauft wurde und dadurch die Sünden der Welt auf sich nahm und dass das Werk, das er durch das Vergießen seines Blutes am Kreuz vollbrachte, die Wahrheit der Errettung ist. Gott schaut nicht auf die äußere Erscheinung eines Menschen, sondern auf das Zentrum des Herzens. Deshalb müssen wir einen Glauben haben, der nicht bloß an das nizänische Glaubensbekenntnis glaubt, sondern einen Glauben, der den Herrn kennt und an ihn glaubt, der, indem er von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt auf sich nahm und durch das Vergießen seines Blutes am Kreuz unsere Sünden ein für allemal wegnahm. Wir müssen Gott, der voller Liebe und Güte ist, mit einem Glauben danken, der an das Evangelium vom Wasser und vom Geist glaubt. Wir müssen Gott auch im Glauben preisen für das Werk des Herrn, der für uns zur Sühnung wurde und der, indem er von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt auf sich nahm und wegwusch. In Zukunft werden die Menschen versuchen, den Glauben an das Evangelium vom Wasser und vom Geist zu haben, selbst um den Preis ihres Lebens in den letzten Tagen. Deshalb müssen wir jetzt um der Reformation des Glaubens willen jeden Tag im Glauben leben. Wir beten, dass Gott uns beschützen und seinen Willen vollbringen wird. Halleluja!